41. Folge von Your Firearm hier. Heute mit Rothaus Tannenzäpfle. Und das kommt aus der Nähe von Freiburg, denn die sind auch Hauptsponsor beim SC Freiburg gewesen. Jetzt wurden sie durch Schwarzwaldmilch ersetzt. Aber das soll nicht das heutige Thema sein. Da kommt Ole gleich zu. Erstmal anstoßen.
Ja, erstmal Prost.
Das war aber.
Und natürlich. Ein frohes neues Jahr. Frohes Neues. Ich hatte, das ist nämlich unser erster Podcast im neuen Jahr. Und ihr, die uns jetzt zuhören, ihr habt wahrscheinlich als Neujahrsvorsatz gehabt, ich möchte mal Your Feierabend, wir Folgen hören. Und herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine der wenigen, die es geschafft haben, eure Neujahrsvorsätze nicht direkt in der ersten Woche komplett zu vernachlässigen. Und ja, dann wäre meine Frage mal an euch. Hattet ihr mal, also erstmal, seid ihr jemand, der sich Neujahrsvorsätze macht? Und habt ihr da schon mal, ich würde mich freuen, wenn ihr die schon mal geschafft habt, oder seid ihr jemand, der die halt auch komplett verpatzt, wie jedermann?
Ole, ich antworte gleich sofort gerne auf deine Frage, aber ich wollte einmal noch vorweg ansagen, ich war noch selten so gehypt auf ein Bier wie in dieser Folge, denn dieses Tannenzäpfel ist einfach so sexy verpackt, das ist unglaublich. Aber dazu später mehr. Jonas, jetzt erstmal. Deine Neujahrsvorsatzpolitik.
Also ich weiß nur, dass ich immer lapidar mal in der Nacht vom 31. auf dem 1. immer mal gesagt habe, ja, im neuen Jahr will ich das und das machen, aber am nächsten Tag war das alles schon wieder vergessen. Also wirkliche Neujahrsvorsätze hatte ich noch nicht und ich finde, das ist auch albern. Weil an sich, was ob die das wirklich durchziehen, das ist eine ganz andere Sache. Wenn man das wirklich durchziehen kann, wenn da zum Beispiel wieder gesagt wird, ich möchte, keine Ahnung, so wie Rainer Kallmund 70 Kilo abnehmen, dann finde ich das gut, wenn man das wirklich dann durchzieht. Aber ansonsten immer was zu behaupten, weil das jetzt gerade am 31. jeder macht, das finde ich affig. Ja, ist meine Meinung.
Also
ich habe noch keine großen Neujahrsvorsätze gehabt und auch noch nie.
Hast du ein Beispiel, was du dir am 31. vorgenommen hast, am 1. wieder vergessen hast?
Weiß ich nicht.
Du, besser Dart spielen.
Zum Beispiel besser Fußball spielen. Sowas, okay. Sowas, was halt einfach so rausgeschossen kommt.
Ja, ja, alles klar.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der Grundgedanke von Neujahrsvorsätzen gut, aber ist es halt wirklich dieser Punkt, eigentlich willst du ja jeden Tag Fortschritte machen. Du willst ja jeden Tag besser werden.
Ja, das denke ich mir auch mal. Warum ist es denn ein Tag von 365, wo man sich das nehmen kann? Man kann ja auch mal am 30. März sich einen Vorsatz.
Also ich glaube, es ist, also erstmal, ich muss sagen, natürlich habe ich schon mal gesagt, ja, ich will jetzt nächstes Jahr mich gesünder ernähren, so diese Klassiker, also ich will nächstes Jahr, keine Ahnung, Sixpack haben, so diese ganzen Sachen, so diese Klassiker Neujahrsvorsätze. Kurz vorweg, natürlich nichts davon hat geklappt. Nein, also, aber ich bin jemand, das wisst ihr ja vielleicht auch, der doch schon viel mit Motivation und Zielsetzung doch auch arbeitet, aber halt wirklich das ganze Jahr über. Ja. Also ich finde es wichtig, sich Ziele zu setzen und da ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Vorsatz und einem Ziel. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jeden Tag Sport jetzt im neuen Jahr, ist das was anderes, ist das ein Vorsatz. Aber ein Ziel ist es zum Beispiel, am Ende des Jahres, keine Ahnung, sein Wunschgewicht zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch schon ein Punkt, dieses von 0 auf 100 jeden Tag etwas zu machen, das schafft niemand. Das funktioniert nicht. Es ist ja wirklich in der Trainingslehre und so auch bewiesen, besagt, dass du dich kontinuierlich steigern musst. Und es gibt ja wirklich etliche Leute, die über Motivation, Zielsetzung sprechen und schon Sachen veröffentlicht haben. Und um meine abschließende Meinung dazu zu geben, ich finde es sinnvoll, sich Vorsätze zu setzen, aber haltet sie ein. Wobei, wenn man sich 100 Vorsätze setzt und davon nur 2 einhält, ist das trotzdem Erfolg.
Ist es trotzdem besser, als hätte man sich gar kein gesetzt und nichts, natürlich nichts erreicht.
Ole, wie sieht's denn bei dir aus?
Natürlich, klar. Ja, weiß ich nicht so richtig. Mit Vorsätzen habe ich auch noch nie wirklich gearbeitet, weil ich glaube, ja, weiß ich nicht, also entweder man macht's oder man macht's nicht. Da braucht man keinen 31. für und diese Motivation, die also das hat mir sozusagen keinen extra Kick an Motivation gegeben.
Ja.
Und deswegen habe ich das auch noch nie, was ich dachte jetzt, das wäre jetzt, da wird jetzt richtig was rauskommen und was abenteuerlich ist, dann hätten wir darüber noch sehr, sehr viel sprechen können.
Ja, ich glaube, was halt auch ein Punkt ist, ist dieses alleine, das ist mir nämlich dieses Jahr aufgefallen, denn ich habe dieses Jahr Silvester nicht wie jedes Jahr gefeiert und war dementsprechend auch am nächsten Morgen putzmunter. Und an einem normalen Silvester, also an einem normalen 1.1., bist du eigentlich so von der Rolle, dass du überhaupt kein Ziel. Zum Beispiel, ja, ich will jetzt jeden Tag ein Kapitel in meinem Buch lesen. Am ersten Tag bist du bis 20 Uhr noch so latte, dass du keinen Satz lesen kannst. Weißt du? Also deswegen, und wenn du dann sagst, fängst schon am zweiten an, das ist schon so ein Punkt.
Schon verkackt.
Da hast du schon verkackt.
Ja.
Und jetzt habe ich vergessen, was ich da noch sagen wollte.
Nee, da ist mir ein Vorsatz eingefallen, den ich überlege. Also, ich glaube, das ist halt.
Ah ja, jetzt hast du mir auch wieder
eingefallen. Das ist jetzt so ein klassischer Vorsatz. Silvester war, passt auf, am 1.1. denkst du, ich trinke nie wieder Alkohol.
Ja, das ist natürlich ein Klassiker.
Das hatte ich tatsächlich schon mal. Vor 2 Jahren.
Sollten wir den Podcast auch am 1.1.2023 noch haben, dann würde ich nächstes Jahr mir auch mal so eine Art Podcast-Challenge setzen, und zwar Neujahrsvorsatz einhalten. Und dann gibt's jede Woche eine Progress-Story. Sofern wir zu dem... Dieses Jahr schaffe ich das nicht mehr, weil es ist schon der 3.1.
Das stimmt.
Das funktioniert.
2 Tage
verschenkt. Ja.
Ja, okay.
Dann, ich würde dir die 2 Tage schenken.
Okay, aber ich mir selber nicht. Das, ich finde, das ist mir jetzt...
Dann bleibt doch 2 Nächte komplett auf, dann hast du das auch wieder reingeholt.
Okay. Ja, also
oder
nein,
wir verlängern
falls,
die Frist bis zum 3.1.2022.
Falls wir in diesem Rahmen nächstes Jahr noch beisammen sind, würde ich sagen, versuche ich nächstes Jahr mal ein neues Vorsatz durchzuziehen. Und dann gibt's Progress-Updates, aber genug dazu, würde ich sagen.
Jetzt hat man, bei mir hat sich das jetzt ja eher alles ein bisschen pessimistisch angehört, was ich so mit Neujahrsvorsätzen fand. Aber an sich bin ich eigentlich eher optimistisch bei sowas, insgesamt gestimmt. Das ist mir vor allem aufgefallen. Wir befinden uns jetzt ja gerade in der Winterpause in der Bauindustrie.
Ich dachte schon in der Bundesliga.
Nee, in der Bundesliga. Diese ist heute wieder angefangen, oder gestern. Aber da war es dann wirklich so, vor Weihnachten mussten wir das unbedingt fertig bekommen. Weil ansonsten hätten wir noch wirklich bis zum 24. arbeiten müssen.
Nein, das wäre ja verrückt. Verrückt. Nee. Du hättest an allen Werktagen hättest du zur Arbeit gemusst. Eine Schande. Eine Schande wäre das gewesen. Ja.
Das stimmt wohl. Nur da bei uns, wir hätten Betriebsferien ab dem 17., den Freitag vor Heiligabend gehabt. Und muss die Straße halt noch fertig, irgendwie. Und ich bin wiedergekommen, vom Lehrgang.
Ja.
Und dann hat mein Polier gesagt, ja, jetzt liegt es an uns, ob wir das schaffen oder nicht. Und dann dachte ich, ja klar, schaffen wir das. Das ist ja,
wenn wir... Jo, wir schaffen das,
hast du dir gesagt. Ja, wir schaffen
das.
Genau,
das hat sich halt auch im Kopf.
Und dann war ich halt sehr optimistisch da gestimmt. Ja, das wird richtig cool. Hat er mir dann so ein bisschen den Zeitplan erklärt, dass wir dann, wenn wir richtig ackern, am 18. haben wir letzten Tag, Freitag vor Heiligabend. Ja, dann haben wir immer weitergearbeitet und dann irgendwie war immer so, bin ich da hingekommen und der Kanalbauer hat dann so gesagt, ja, nächste Woche wollen wir asphaltieren, schaffen wir niemals. Und ich sehe mir die ganze Zeit, warum schaffen wir das nicht? Ja, guck dir das doch alles mal an. Und dann war das nicht der Einzige, da war rundherum eine pessimistische Stimmung. Alle haben gesagt, das schaffen wir niemals, kannst dich schon drauf einstellen, wir müssen den Motor vor Heiligabend auch noch arbeiten. Ich habe ihnen nur gesagt, sag mal, spinnt ihr? Das will doch niemand. So, und dann unser Bauleiter, das vielleicht unterscheidet das auch die Arbeiter und dann wirklich den Bauleiter, weil der Bauleiter ist immer optimistisch. Der denkt immer, das schafft man vollkommen. Der hätte noch eine ganze Autobahn asphaltieren können in der Zeit. Und das ist genau das Denken, was ich dann auch gehabt habe. Und diese grundum pessimistische Stimmung da, die hat mich richtig runtergezogen. Mir hat das überhaupt nicht so viel Spaß mehr gemacht, so vor Weihnachten. Und dann aber wirklich, als wir dann am Freitag die ganzen, wirklich die Baustelle fertig hatten, zwar noch mit Überstunden, aber dann waren die fertig.
Dann wurde immer noch gemeckert, oder?
Nee, dann war wirklich, dann kam auch mal ein Bier auf den Tisch zum Schluss, zum Abschluss des Jahres. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, jetzt könnt ihr mich mal alle. Weil wirklich dieses Grund, um die ganze Zeit pessimistische zu sein, ich glaube, das ist auch wirklich, ich kenne kaum Leute im Umfeld von mir, die wirklich pessimistisch sind. Ich weiß, Ole ist ziemlich optimistisch, Max auch, und insgesamt, da das passt einfach. Und wenn dann wirklich so einer ist, der immer die Laune runterzieht, das macht einen Kirre.
Ja, das ist natürlich auch dann immer eine Frage, wie sehr man dann an sich selbst glaubt und wie man das dann sich überlegt. Also man kann natürlich in so einer Kalkulation, gerade wenn man jetzt nicht studierter Bauingenieur ist und was weiß ich, so wie du und deine Kollegen auch, die nicht genau wissen, wie lange dauert das denn jetzt und gerade auf einer Baustelle, ich kenne das, ich komme aus der Landwirtschaft, da baust du auch manchmal was. Wenn du ein Loch buddelst, musst du damit rechnen, dass du 5 verschiedene Sachen findest, dass du 3 verschiedene Leitungen findest und dass du sowieso nicht fertig wirst. Und dann du kalkulierst sozusagen schon, du gehst immer vom schlechtesten Fall aus.
Ja.
Also wenn du dir überlegst, so
das sogenannte Worst Case.
Ja, wie lange dauert das jetzt zu asphaltieren? Ja, dann kommen die LKWs und die LKWs haben sowieso immer eine halbe Stunde Verspätung. Und der Optimist denkt halt, die LKWs kommen alle punktgenau. Aber natürlich kommen sie wahrscheinlich, die Wahrheit liegt immer in der Mitte, 15 Minuten zu spät. Also wirklich so dann genau in der Mitte. Und ja, das Problem ist nur, dass der Pessimist dann oft, dass der Optimist fertig parat steht, alles fertig gemacht hat, alles abgesteckt hat, weil schon mit 15 Minuten Vorlauf und falls mal was schief geht beim Vorbereiten, du musst es wahrscheinlich vorbereiten. Also du bist den abstecken, wo die Kolonne langfahren muss mit dem Asphaltierer und sowas. Und der Pessimist denkt, ja, ich kann ja erst was anderes machen, nicht so schnell und so. Gewinnt, glaube ich, oft der Optimist, gerade bei solchen Bauvorhaben. Und ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Optimisten in unserer Gesellschaft, dann werden die Flughäfen auch fertig.
Wo du gerade gesagt hast, wie lange eine Baustelle braucht, da würde mich jetzt mal als jemand, der nicht im Bauwesen engagiert und arbeitet, wie ist das denn an der Autobahn? Steht ja immer fertig dann und dann, März 2050. Mhm. Ist das denn optimistisch kalkuliert oder ist das pessimistisch angegeben? Das
es ist optimistisch.
Das glaube ich nämlich auch.
Es ist ja immer so, es gibt Ausschreibungen insgesamt. Ja, und diese Ausschreibung, das geht an den der das Angebot am günstigsten macht. Mhm. Der Zeitplan ist an sich eigentlich vorgegeben von den Baubüros der Städte und Kommunen.
Mhm. Achso, also die sagen dir, du musst jetzt in 3 Jahren eine Autobahn fertigen.
Zum Beispiel, Flughafen Berlin. Und dann kriegst du halt die Kalkulation und sonst was. Nur, was ich jetzt auch schon ganz oft mitbekommen habe, dass die Bauingenieure dann auch die erfahrenen Poliere fragen, wie lange braucht zum Beispiel für Kopfsteinpflaster 200 Quadratmeter, wie lang braucht man dafür? Und da gab es dann schon ganz oft, da hätte der Bauingenieur hätte eine viel geringere Kalkulation von der Zeit eigentlich da reingeschrieben und wäre dadurch auch günstiger gewesen. Nur unser Polier hat dann zum Beispiel gesagt, das schaffst du niemals. Und dadurch ist dann rutscht natürlich auch die Kalkulation nach oben. Dadurch wird es natürlich dann wieder teurer.
Dann gibt es einen anderen, der kalkuliert optimistisch und kriegt den Auftrag.
Ja, aber dann, wenn du dann zum Beispiel diesen Zeitplan dann nicht einhältst, dann kostet es wahrscheinlich am Ende sogar noch mehr, als das, wenn du da einfach ein bisschen längerfristiger kalkulierst. Ja. Das zum Beispiel nicht so knapp das kalkulierst. Ja. Weil am Ende kostet das jeden Tag was
überschreitest. Ach, du musst Strafen bezahlen, wenn du überstreitest?
Also beim Dings ganz sicher. Das wird teuer. Oder die machen Abzüge, dass du nicht die komplette Summe bekommst, die du anberaumt hast. Deswegen, das ist schon, du musst das schon einhalten. Ansonsten, oder es gibt, also das dann, es gibt ja immer Ausschreibungen. Da kann zum Beispiel sein, dass die vorher Bodenproben und sowas gemacht hast. Wenn du dann auf einmal belastetes Material findest, das noch im Auskoffer muss, dann ist das Sache der Stadt. Und dann müssen die halt da drauf bezahlen und auch den Zeitraum zum Beispiel verlängern.
Boah, das habe ich auch noch nie verstanden, warum man, wenn man belastetes Material im Boden hat, was da, also was weiß ich, irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg wurde da irgendwie Schrott versenkt und der liegt
oder
da.
Öl und was weiß ich noch alles.
Der liegt da jetzt schon 80 Jahre gefühlt oder so und dann findet man den und dann muss der ganz dringend raus. Der ist der ganz muss dringend, der muss der da jetzt weg.
Und darf nicht vermischt werden.
Ganz
das ist dann
dringend.
Wirklich was ganz anderes. Nur was ich jetzt auch von der Pessimismus und Optimismus, die standen sich ja schon ganz oft immer gegeneinander. Das hatten wir ja auch schon mit dem halbvollen Glas oder halbleeren Glas. Und was ich aber glaube, dass vor allem so Bauarbeiter für Selbstgefühl sagen, wir stapeln erstmal tief, pessimistisch, und wenn wir da am Ende fertig sind, dann ist man froh darüber, als wenn es zum Beispiel nicht klappt. Dass ja, man das zum Beispiel sich nicht enttäuschen will selber.
Ja, so wie bei der Notenbesprechung.
Ja, genau.
Bei der Notenbesprechung ist immer das, ich jetzt der Lehrer und sage, Jonas, was denkst du, hast du denn als mündliche Note?
Ja, immer, dann, wenn du denkst eigentlich, ja, eine 2 wäre jetzt schon geil, da sagst du aber nicht eine 2, sondern eine 2 bis 3.
Ja. Nee, da sagst du eine 2 plus. Weil,
ja, das ist
weil dann sagt sie, okay, nee, das ist es nicht, aber eine 2 ist es. Sie niemals,
das ist ja das so.
Nee, niemals tief stapeln bei Noten.
Ja, bei Noten.
Weil dann gibst du dir noch die 3. Wenn du,
ja.
Also das ist, finde ich, ein
das ganz interessantes Das würde ich als Lehrer eiskalt Thema. Machen. Noten, Selbstentschätzung, wenn du schlechter einschätzt, als safe. Du bist, die schlechtere Note.
Ja,
und,
ja.
Ja, aber natürlich, wenn man das vorher sagen würde, würde natürlich jeder eine 1.
Also, weil, das ist ja auch so eine Sache, wie du, Ole, gerade schon angedeutet hast, wenn du selber dir nicht mal die gute Note zutraust, sag ich mal, beim 2 bis 3, dann ist dem Lehrer schon, glaube ich...
Ja, dann...
Weil ich glaube auch, so allgemein in der Schule ging auch immer viel über Selbstvertrauen. Natürlich kann ich jetzt hier keine Namen nennen, aber wir wissen, dass Schüler, die voller Selbstvertrauen waren, ja, das und das einfach nur ausgestrahlt haben, dass sie Ahnung hätten, häufig dann schon mehr Punkte bekommen haben als welche, die es vielleicht wirklich wussten und das irgendwie immer so in sich rein gekehrt haben.
In der Berufsschule, da haben wir eine Klausur geschrieben und die letzte Seite, die wurde nicht mehr benotet, das war ein Bewertungsbogen. Da solltest du einmal sagen, was glaubst du, hast du mündlich als Schulnote, also 1 bis 6 und warum und einmal, was hast du in der Klausur geschrieben? Das fand ich sehr, sehr komisch, weil wenn du da dann sitzt, du hast die Klausur noch auf dem Tisch. Kannst alles ändern. Wenn du was anderes einträgst aber als 1, so dann bist du doch bescheuert. Weil sonst könnte ich ja nochmal zurückblättern und was ändern. Weil ich hab 1 hingeschrieben, ist 2 plus geworden. Richtig knapp. Aber aber naja, wenn du halt die Arbeit vor dir liegen hast und schon weißt, das ist jetzt scheiße.
Ja,
dann,
aber es gibt ja vor allem diese Leute, die kennen wir ja alle. Boah, ich habe so ein schlechtes Gefühl, weil in so einer Klausur gehabt und am Ende kommt man da wieder mit einer 2 oder vielleicht sogar mit einer 1, ich weiß noch, eine Mathearbeit. Das ist aber heftig. Oh Mann, habe ich die verkackt und dann saß ich neben Kumpel, dann gehen wir vorne, ja, beide eine 1. Das war wirklich so, okay. Ja, da es gibt aber auch das Negativbeispiel, dass man zum Beispiel ein gutes Gefühl hat und dann komplett enttäuscht wird.
Ja, ich hatte das teilweise bei meinen ersten Berufsschul... Klausuren, da habe ich irgendwie es nicht richtig fertig gebracht, ordentlich zu lernen, weil das Problem war, ihr da, also du zum Beispiel und noch ganz viele andere aus unserem Abi-Jahrgang, die hatten ja noch nix. Und ich hatte wieder Schule und so weiter und da war ja jedes Wochenende Betrieb. Und da war ja immer was los und so weiter, da war noch schöner Sommer. Und na du, so viel gelernt habe ich dann ja wirklich nicht. Und bei den ersten Klausuren dachte ich mir so, du, ich habe nix gewusst. Ich habe da irgendwas vage hingeschrieben.
Ja.
Ich habe nichts gewusst. Ich habe nur aus dem Gedächtnis irgendwas hingeschwafelt. Und dann kriege ich Klausur wieder 1 minus. Also da habe ich mir schon, schon gedacht, so du,
Ist was anderes hier.
Ja, man muss schon sagen, ist ein bisschen was anderes. Ja. Da werden auch Antworten, die vielleicht nicht zu 100% richtig sind, aber den Kern treffen, auch als richtig
gezählt. Ja, ich finde, wir kommen jetzt ja alle drei vom Gymnasium und ich finde diese Berufsschule an sich, dass das, wie man lernt und wie die Klausuren auch gestaltet sind, das ist jetzt natürlich höherwertig von der Komplexität der Aufgaben, aber das ist jetzt vom Kern her so ungefähr Richtung Grundschule wieder hin.
Das ist viel schwerer.
Weil du
das viel ist viel mehr schwerer. Auswendig lernen das ist musst. Viel schwerer. Ja. Du musst dich da hinsetzen und du musst die Sachen wissen. Wenn du nicht weißt,
dann kriegst du einen Punkt. Ja, genau. So
Ja, Ole, was du immer sagst, diese Anforderungsbereiche 1, 2, 3, da scheint der Fokus bei den Berufsschulen immer mehr wieder Richtung 2 und 1 zu gehen, diesen Reproduktionsaufgaben und nicht diesen Transfer.
Ja, ich hatte mal eine Klausur, da hat die Lehrer nachher gesagt, warum schreibst du da denn so viel? Weil man hätte bei jeder Aufgabe Stichpunkte schreiben
können. Genau.
Und ich krieg das fast gar nicht fertig, wenn da so eine voll ausformulierte Frage steht und dann so, kann ich Strichpunkt malen?
Schweine.
Ungefähr das, da kriegst du eine 1.
Ja, okay. Ja.
Aber das stimmt wohl, dass an sich früher in der Grundschule war es auch auswendig lernen und dann hast du das einfach hingeschrieben und dann hast du für das, was da hinten, was da wirklich stand, hast du einen Punkt bekommen. Für den der Rest, der da drumherum war, ja.
Ja, und ich habe, glaube ich, die Angst, ich kann das gar nicht so gut. Also ich bin darin nicht gut.
Ja, muss man üben.
Das wollte ich sagen. Also,
das ist ja wie Vokabel lernen.
Ja, ich habe meine erste Arbeit in der Berufsschule war auch nicht so easy, aber danach, wenn ich erstmal drin war, dann lief das.
Nein, die war ja nicht schwer, aber die hat sich angefühlt, als wenn das jetzt eine 4 wird.
Ja gut, das bei mir hatte ich halt die Fachbegriffe nicht parat und das war natürlich total beschissen, aber dann lief's halt, weil ich dann wusste, ja, du musst dir eigentlich nur das merken, was im Unterricht wirklich dran kam. Du brauchst dir nichts anderes merken oder sonst was. Nur die Fachbegriffe, die ballerst du dahin, dann passt das.
Okay. Also das brandheiße Tipps für alle Berufsschüler unter euch.
Hast du eigentlich auch Englisch?
Nee, habe ich nicht.
Ah, schade. Nein.
Das hättest du gerne gesehen, ne? Ja, aber, ja.
Dass du mal in Englisch mit einer 2 auf dem Zeugnis rumläufst. Das hätte ich echt gern gesehen.
Ja, aber Optimismus und Pessimismus, zwei unterschiedliche Einstellungen. Es gibt natürlich auch noch die, wie sagt man, die Realisten. Nur, was ist am Ende realistisch? Eine Prognose ist immer, ich weiß nicht.
Ja, also.
Realistisch, um bei unserem Beispiel zu bleiben, ist jemand, der sagt, okay, 15 Minuten kommen die Laster später. So.
Ja, der ist halt sehr, sehr schlau. Der ist so genau die Mitte. Ich glaube aber, niemand ist ganz Optimist und Pessimist. Jeder ist ein Stück weit irgendwie natürlich in der Mitte. Nur, es gibt halt Leute, wo die Nadel mehr nach links ausschlägt und ein bisschen mehr nach rechts ausschlägt.
Ja.
Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass wir hier Optimisten sind und wo die Nadel ein bisschen mehr Richtung Optimismus zeigt.
Boah, auch noch eine Frage, Jonas. Ich kann mir vorstellen, du hast schon wieder was in petto als nächstes Thema, aber was für mich so ähnlich ist, vor allem in der Schule passierte das ja häufig bei Abstimmung. Dafür, dagegen oder enthalten. Oh. Ole, dir geht's da, glaube ich, wie mir. Eine dritte Option, die mir überhaupt nicht gefällt. Also, wenn es um die eigene Meinung geht, sich zu enthalten, fand ich immer sehr nervig. Also, wenn man zum Beispiel, ja, wollen wir beim Wandertag jetzt Kart fahren oder einen Waldspaziergang machen, dann jemand, ja, ich enthalte mich, so. Natürlich, es ist ja wirklich möglich, dass man keine Präferenzen, Prioritäten, Wünsche, gar nichts hat, aber mich hat das immer extrem genervt, weil entweder bist du dafür oder dagegen. Bei solchen Sachen, wo es um deine eigene Meinung geht. Wenn man keine Ahnung hat von einem Thema, dann kann es sinnvoll sein, sich zu enthalten, wirklich. Das sehe ich ähnlich. Das würde ich auch tun. Gemacht. Aber wenn es bei diesen Dingern geht, so, ihr wisst, was ich meine, Jonas.
Ja. Aber das ist ja
so, ein. Ich enthalte mich ja jetzt auch nicht hier bei der Bierbewertung. So, nee. Ja, nee, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht.
Das waren mir zu wenig Fakten. Ja, gut, dann wäre es ja vielleicht
sogar. Das wäre dann wieder so eine besser. Spezielle, ja. Ihr wisst aber, welches
aber,
Thema ich
aber
meine.
Aber eins ist ja klar, dadurch kommt man ja in dieses demokratische und auch dieses
natürlich
politische, weil Enthaltungen sind an der Tagesordnung im Bundestag.
Okay.
Ja, sind.
Ja, oder?
Naja.
Also es gibt immer eine Enthaltung bei einer Debatte.
Ja, das ist immer. Halt, ja, weil immer einer den Scheiß nicht gelesen hat.
Ja, das ist ja der Punkt.
Und was ich oft gemacht habe, ist, wenn ich war schon ein, zwei Abstimmungen stimmberechtigt, oder auch zum Beispiel auf dem Landeskongress der Jungen Liberalen, sitzt du da den ganzen Tag.
Ja.
Den ganzen Tag kommen irgendwelche Anträge, jeder Antrag ist 3 DIN A4 Seiten lang. Wie viel hast du gelesen? 4 Anträge, ja, ungefähr. Ja, ja. Vielleicht die von deiner eigenen Dings, hast du mit denen besprochen, was die da genau wollen und sowas. Oder die, wo andere auf einen zugekommen sind und so weiter. Und dann geht da einer auf die Bühne und erzählt, was der Antrag ist. Und so weiter. Und wenn du dann zuhörst, dann sagst du, der Mann hat recht, oder alles Scheiße, was er mir erzählt, dafür oder dagegen. Recht einfaches Spiel. Und wenn man dann aber gerade auf Klo war, dann kommt man rein und dann ist Abstimmung. Dann am besten, dann meistens. Dann,
ja, natürlich.
Dann kannst du ja nicht aufzeigen.
Ja.
Also das fällt auch meistens gar nicht auf, weil die meisten Sachen sind da per hier Stimmkarte. Und da wird das so nach Sichtprüfung gemacht, weil die meisten Sachen sind klar. Und wenn das uneindeutig ist, wo natürlich keiner Bock hat, dann geht's an die Wahlurnen, beziehungsweise solche Plastikeimer und dann.
Aber ihr habt ja gerade jetzt schon doch recht, wie soll man sagen, ich meine, am Ende, für alles kann für jeden immer wirklich wichtig und relevant sein, aber mir ging es gerade vor allem diese so, du bist jetzt in einer Freundschaftsgruppe, ihr seid zu siebt,
ja, klar,
und ihr wollt entscheiden, ja, fahren wir jetzt auf eine Sommertour oder fahren wir nach Lorette? Und dann sagen drei Lorette, drei sagen Campingplatz und dann sagt einer, nee, ich enthalte mich. Das meinte ich.
Gut, jetzt, da ist es ja vielleicht sogar, da könnte ich das verstehen, dass man sich enthält, weil man den...
Warum?
Weil man weder den drei Freunden entgegenwirken will, als den anderen drei.
Das ist, sich, das ist scheiße.
Ja, aber das, du bist dann das Zündlein einer Waage. Ja. Entweder ja, aber, hassen dich die anderen oder nicht.
Ja,
aber
ja,
wenn du von vornherein abstimmst, ist ja egal.
Ja, aber ich glaube,
ja, aber ich du musst es halt so sehen, ja. Du musst es halt sozusagen so betrachten, weil oft denken sich die Leute, gut, wir finden keine Lösung. Wie viele Leute sind wir? Geil, sieben. Da können wir demokratisch abstimmen. Total geil. Und dann denkst du, dann muss hier einer die Mehrheit kriegen. Und dann denkst du, dann müsste ja mindestens 4-3 stehen. Ja. Dann sind ja die meisten, wenn dann einer da sitzt, der das nicht macht, dann ist das ganz festgefahren und es kann zu keiner Entscheidung kommen. Nee. Und das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, dass diese Gruppe sich so sehr zerstreitet, Lorette oder Sommertour, da und die fahren gar nicht. Ja. Und das ist natürlich das Schlechte für alle, deswegen sollte man sich als der siebte Mann sozusagen einfach mal ein Herz fassen, eine Münze werfen.
Zum Beispiel, ja.
Oder sich bestechen lassen von der einen Seite, ganz egal.
Ja, ich glaube, also vielleicht ist es wirklich eine persönliche Meinung, aber für mich ist halt Handlungsunfähigkeit, sei es jetzt in einem Gremium oder persönlich so, ist immer, finde ich, sehr, sehr schwierig. Also wenn man aus wegen solchen Gründen dann irgendwie etwas nicht tun kann, umsetzen kann, das finde ich immer ziemlich nervig.
Ich war früher auch der Typ, der oft gerne sich enthalten hat.
Mein Gott.
Ja, aber das hat sich mittlerweile schon gewandelt. Also jetzt, wenn auch was gegen...
Langsam ist er mündig geworden. Ja, ey,
also mittlerweile bin ich schon der Meinung, dass wenn ich gar nichts dazu beisteuere, dass es nicht gerade besser wird.
Ja, also zum Beispiel...
Ja, nicht besser.
Man kann das ja, um das nochmal zu differenzieren, also wenn jetzt, keine Ahnung, Ole und Jonas in irgendeinem Spezialgebiet, keine Ahnung, irgendwie Bausubstanz, irgendwas, wo Ole vielleicht dann auch irgendwann mal Ahnung haben könnte oder vice versa, dann würde ich vielleicht wirklich sagen, Jungs, klärt das unter euch, ich habe da keine Ahnung.
Ja.
Nur weil Ole mir heute wieder auf den Sack gegangen ist, stimme ich jetzt nicht für Jonas. In solchen Situationen wirklich, aber wenn, um es nochmal vielleicht jetzt auch zum Ende zu bringen, diesen kleinen Abschnitt dieser Folge, diese kleinen Entscheidungen, wo es wirklich was bringt, wenn die eigene Meinung zählt.
Wenn das Hauptsache schnell entschieden
zum
wird.
Zum Beispiel.
Also wenn das, ich glaube, ich bin kein Tipp für enthalten. Ich denke immer...
Oder wer soll Klassensprecher werden?
So, also...
13.
Was könnte denn sozusagen jetzt besser sein für mich? Es gibt ja immer eine Lösung. Du kannst immer abwägen. Es gibt nahezu nichts, was wirklich 50-50 ist. Also wirklich nahezu nichts. Es gibt immer ein Pro, ein Contra. Und du kannst immer Sachen gegeneinander abwägen und irgendwas... Selbst wenn es dieses berühmte Bauchgefühl ist, dass du sagen kannst, du, machen wir nicht, fertig. Das ist halt, finde ich wichtig, dass man so schnell entscheidet, handlungsfähig bleibt, natürlich nicht überhastet entscheidet.
Allerdings.
Sich das schon überlegt, aber...
Man könnte eine Entscheidung natürlich dann auch nochmal vertagen, bis man dann die nötigen Fakten beisammen hat.
Ich habe jetzt, brauchst den Öffner natürlich.
Ja.
Jetzt, wo die Tage, ja, ich habe ja noch ein bisschen Ferien, quasi länger sind, wo man auch mal nachts noch vorm Fernseher sitzt, habe ich vor kurzem mal so ein Jahrzehntesrückblick bei ZDF Neo gesehen. Da waren wir dann 2005 und Gerhard Schröder würde ich mittlerweile also komplett in die Kategorie King of Currywurst, King of Kotelett reinpacken.
Alter.
Weil was der da fabriziert hat, das war mir gar nicht so vor Augen, weil der hat ja gesagt, gut, wir haben die Wahl in Nordrhein-Westfalen verloren gegen die CDU. Ich stelle mich jetzt hier hin, möchte Neuwahlen haben, damit meine Position richtig gestärkt wird, weil ich bin in allen Umfragen hinten, aber ich möchte jetzt euch zeigen, dass ich wieder Bundeskanzler werde.
Der ist abgewählt worden, ne?
Naja, das kommt jetzt.
Ja.
Und der war da nämlich, da gab es nämlich auch jede Menge Enthaltung. Da gab es nämlich, hat er die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt. Und er hat ja darauf gehofft, dass ihm das Vertrauen entzogen wird, damit nämlich Neuwahlen stattfinden. Die eigene Partei hat komplett und also die Koalition, Rot-Rot-Grün,
die haben Deutschland runtergewirtschaftet.
Gut, das ja. Ist eine politische Meinung. Aber da ging es halt, da war wirklich Rot-Rot-Grün, die haben Gerhard Schröder natürlich das Vertrauen zugesprochen, weil die wollten, dass alles so bleibt. Weil es auch seine Partei waren. CDU, FDP und dann gab es noch ganz viele andere Parteien, die. Da gab es noch welche, die kannte ich noch gar nicht. Irgendwie SDP oder was? Nee, SDP ist Quatsch.
SDP ist eine Band übrigens.
Ja, ja, das war doch mal. Ja, egal.
Ja. Jonas. Ja. Also.
Also, genau. Und da war es dann auch. Dann war es fast die Hälfte, die dafür waren und die Gerhard Schröders Vertrauen entzogen haben. Die das Vertrauen entzogen haben, waren dann in der Überzahl. Und dann gab es nämlich die Enthaltung. Und die waren dann auch 200. Und das waren dann extrem viele. Aber ja. Dadurch, dass die auch keine Meinung, die hätten natürlich das Panel komplett umschlagen können. So, was ich aber sagen wollte, der ist dann natürlich nicht wieder gewählt worden, weil der überall hinten lag. Und dadurch ist Angela Merkel Kanzlerin geworden. Ja, ja. Was wollte ich denn noch sagen?
Ich weiß nur, wer das noch gemacht hat. Das hat nämlich Theresa May gemacht, Ex-Premierministerin von Großbritannien. Die hat gesagt, mir fehlen knappe Stimmen zu meinem Brexit-Plan. Ich will diesen Deal durchbringen mit der EU und so weiter und so fort. Und da hat die gesagt, so, wisst ihr was? Ich will mal gestärkt vorausgehen. Ich will eine Mehrheit kriegen. Jetzt machen wir mal Neuwahl. Dann ja, war wieder Wahl und ja, dann hat die gar keine Mehrheit mehr gehabt. Ja. Die hatte, glaube ich, nur eine knappe Mehrheit, aber nicht, also ich glaube, eine Mehrheit, um alleine zu regieren, aber keine Mehrheit, um verfassungstechnisch irgendwie diesen Deal anzunehmen. Ich habe keinen Plan. Aber irgendwie dann wollte die eine größere Mehrheit haben und dann hat die gar keine Mehrheit mehr gehabt. Dann war er erst so hin und her und dann wurde sie halt in ihrer eigenen Partei dann noch irgendwann rausgekegelt und ja, dann ganz verrückt, aber die hat es halt auch verkackt und es scheint wohl Tradition zu haben in Großbritannien, weil...
Boris hat das auch gemacht. Oder nicht? Johnson hat das, glaube ich, auch gemacht.
Ja, aber der hat mehr Stimmen
gemacht. Ja, der hat mehr Stimmen bekommen, ja, stimmt.
McAllister.
Ach, der.
Den haben die ja... Nee.
Der Nein. Cameron.
Aber David Cameron, richtig. Ja. McAllister war von Niedersachsen, oder?
Von Niedersachsen, Ministerpräsident, ja.
Egal.
Hat
denselben Vornamen.
Ja,
hat denselben Vornamen.
Ja.
Warte, in welcher Folge denn?
Ich sag dazu nichts.
Ich weiß nicht, welche Folge es war.
Habe ich da die Geschichte mit dem Boot erzählt, wo er umgekippt ist?
Nein, und die bleibt, glaube ich, auch unter Verschluss. Ohne erzählen, jetzt was zu
Die Geschichte ist gut. Soll ich es erzählen?
Nein, wann anders.
Alles klar. Gut, der hat sich mir gesagt, diese ganzen Europakritiker, ich will die einmal alle ruhig stellen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Referendum. Und dann hat er ein Referendum gemacht und sagt,
Scheiße.
Dann habe ich es vom Tisch. Ich mache jetzt einmal ein Referendum und dann habe ich für immer Ruhe von dem Scheiß-Thema. Gut, Jahr später, er ist abgewählt und die Briten treten aus der EU aus.
Ja, das super.
Hat auch nicht, wieder gut nicht, funktioniert.
Nicht der schlauste Plan.
Also diese Vertrauensfragen so nach dem Motto, die haben recht selten funktioniert, möchte ich meinen.
Ja, ich habe noch ein kurzes Thema.
Ja, gerne, Jonas.
Und zwar hasse ich diese Leute wie die Pest. Das war auch am letzten Tag vor Weihnachten, wo wir fertig waren mit der Arbeit. Fahren wir so durch Osnabrück.
Ja.
Da gibt's viele Jogger, Fitnessstudios waren zu.
Da hast du dich wie die Pässe, okay.
Ja. Und dann waren wir an der roten Ampel, gucken mal rechts aus dem Fenster raus.
Und die haben auf Stelle gelaufen.
Und dann ist da eine, drückt irgendwie und die läuft auf der Stelle weiter. Ich dachte mir, sag mal, geht's denn noch? Dann lauf eine Runde, aber noch nicht auf der Stelle. Das, ich finde diese Leute, die wirklich, vor allem, das waren dann auch noch drei Stück oder so, die standen auf der Stelle und haben dann gejoggt. Das fand ich total komisch und das gehört nicht ins Stadtbild rein.
Ja. Okay, Jonas, wie kommt es denn dazu, dass du so eine tiefe Abneigung gegen Standjogger hast?
Also für mich... Natürlich, Joggen in der Großstadt, anders geht's ja nicht.
Ja, auch noch nie gemacht, aber ja, okay.
Ja, müssen die ja wohl, weil es gibt ja nicht so wie hier schön freie Flächen, wo man joggen kann. Und
ich glaube, es geht vielleicht auch darum, gesehen zu werden. Also das war so
Neon-Strampler-Anzug.
Als fit Gangster. Ja.
Also ist
dass ich da mein Arbeitskollege sehe.
Es ist im Kopf geblieben, Jonas.
Ja.
Wie der Arbeitskollege da im Auto vor der roten Ampel sitzt und dann, hier, moin, ich bin fitter als du.
Ja.
Und ich glaube, das wollen die damit auch ein Stück weit aussagen.
Ja, aber ich finde, vor allen Dingen Jogger sind gefährlich. Ich weiß, Da können
haben wir den Folgentitel da schon? Ich weiß es nicht.
Nee, aber solche, es gab schon viele Joggerunfälle,
ja,
die wirklich auch in einen reinlaufen. Und
das ist das Problem, dass die in dich hereinlaufen.
Ja, ja, du bist
ans
gar nicht
Auto, ans Auto, die rennen ja, ans Auto.
Das ist eine Frechheit und die sind wieder gegen mein Auto gerannt.
Nee, das ist aber wirklich so. Vor allem, die haben dann schön...
Die Rehe auch immer, nur gegen mein Auto.
Die haben ihre AirPods da drin. Ihre AirPods da drin haben ihr Handy oben am Oberarm geschnallt, um Track One oder Track... Wie heißt das Zeugs?
Tracking?
Nee, Runtastic oder was weiß ich, wie diese ganzen... Tracking-Apps dafür Jogger heißen, auf jeden Fall laufen die dann einfach so, ja.
Das sind übrigens so Runner.
Runner, okay. Oh. Ja,
aber nein, Jonas,
dann zeigen sie der ganzen Welt, wie geil sie sind und dann auf Instagram die Sachen posten. Also ganz ehrlich, da ist mir...
Du, ich glaube, das mache ich jetzt auch.
Vom Schwimmen, aber dann zack, Handy auf den Arm geschnallt und dann geht
das los. Nee, ich habe so eine wasserfeste Uhr, das könnte ich sogar tun.
Also, Ole... In ein paar Wochen in Osnabrück im Strampelanzug an der Ampel.
Und dann will ich nicht
mehr. Da fahre ich extra mit dem Zug hin und dann renne ich da mal
rum. Dann sind Auffahrunfälle garantiert, würde ich mal sagen.
Nee, aber ich weiß, bei Joggern ist das so. Also ich bin ja öfter mal mit dem Trecker unterwegs und dann.
Da laufen die auch immer gegen den Trecker. Habe ich gar nicht gemerkt.
Da schon wieder, Alter. Nee.
Zack, da klebt er am Vorderrad.
Nee, aber dann ist man dann ist man ja sehr, sehr lange auf einer Fläche mal so zugange. Dann fährt man da ja auch recht lange und ist dann so ganz Vormittag auf einem Feld sozusagen am Arbeiten. Und ja, dann kommen da ja immer Jogger vorbei. Und wenn man das dann über ein paar Wochen verteilt macht, dann merkt man recht schnell, wenn du Jogger in der Woche siehst, das sieht rund aus. Die laufen ordentlich, das sieht sportlich aus, die springen über die Pfützen. Und wenn du dann am Wochenende guckst, wo wirklich jeder läuft, also der Letzte, der noch irgendwo Laufschuhe hat, will dann mal laufen. Und du siehst wirklich, wie das Niveau abfällt.
Okay.
Wie die wirklich, also teilweise haben wir Flächen direkt an den Wohngebieten, weil nur auf diesen Flächen sieht man die ja dann ja auch, weil so weit kommen die ja auch nicht, dann sag ich mal. Und du siehst es wirklich, das sieht...
Die mit den Neujahrsvorsätzen.
Das sieht ungesund aus, wie die laufen.
Ja.
Das ist, glaube ich, schlechter für Knie und Rücken, als es für alles andere sein kann, wie die da laufen.
Ja.
Die platschen durch die Pfütze, weil die keine Kraft haben, sich noch darüber zu strotzen. Und, das ist schon recht. Du kannst es wirklich genau sehen. Am Wochenende läuft jeder, in der Woche laufen nur die wirklich laufen. Und einmal, ihr seid ja auch schon mal gelaufen. Was für ein Typ seid ihr, wenn ihr sozusagen eine enge Situation habt? Also da ist ein Auto, will abbiegen. Und ihr könntet es noch gerade so schaffen. Seid ihr dann jemand, der sagt, scheiß drauf, ich sprinte jetzt? Oder ich halt erstmal kurz an oder laufe auf der Stelle?
Also auf der Stelle bin ich auch noch nie gelaufen.
Sehr gut.
Muss ich sagen, zumindest nur vielleicht bei einem Sporttraining, wo das gefordert war, aber das ist natürlich was anderes.
Sollte auch nicht trainiert werden.
Ja,
sollte nicht trainieren.
Ich habe das Gefühl, bei Jonas sitzt der
ich find das nicht,
da ist der Kern, da ist noch irgendein traumatisches Erlebnis, das sitzt tief, das kann ich merken. Nein, also zu der Autofrage. Erstmal, also wie wir ja gerade schon geschildert haben, hier, wenn du hier irgendwo laufen musst, wo du Autos entgegenkommst, dann hast du, glaube ich, eine falsche Routenplanung, aber...
Nee, aber so
ja, an der allgemein. Jetzt,
weißt du? Wenn du über eine Straße musst, da kommt ein Auto.
Ja, ich glaube,
ziehst du nochmal
Die drei Sekunden lohnen sich.
Also ich glaube, hier bei uns wird das sowieso nie so wirklich kritisch, weil entweder gibt es überall Zebrastreifen oder es ist 30er-Zone, wo wir sowieso so langsam fahren, wie wir laufen.
Gut, 30. Ja, ist ja egal. Schnell. Ist ja egal.
Ja, aber.
Also, ganz egal, wie schnell die fahren. Du denkst, ich laufe noch im letzten Moment drüber oder ich bleib stehen?
Ja, ich würde in meinem Tempo weiterlaufen, einmal Augenkontakt aufnehmen und dann einfach weiter drüber laufen. Und der bremst schon.
Was halt, was so ähnlich ist. Jonas und ich. Beim Fahrrad und du ja auch, Ole. Ja, genau. Das war auch das Thema, was ich jetzt sagen wollte. Rennradfahren oder einfach nur Radfahren. Gerade aber das Rennradfahren ist ja in unserer Gegend wirklich sehr, sehr, also nicht populär. Da gibt's, du siehst hier drei Rennradfahrer und zwei davon sind Jonas, so ungefähr. Und da muss man echt vorsichtig sein, denn ganz hier in der Nähe ist es mir schon passiert, wirklich Fahranfänger, nichts gegen Fahranfänger bin ich immer noch, die sehen ein Rennrad und wissen nicht, wie sie reagieren müssen. Ich war nämlich im Kreisel, sprich wie ein ganz normales Gefährt im Kreisel, sprich ich habe Vorfahrt und dieser Autofahrer bzw. diese Autofahrerin hält einfach rein. Wirklich, ja, ich fahre im Kreisel so hier da vorne, du weißt, und ja, hält einfach rein. Und ich habe schon antizipiert, dass mit so einem Rennradfahrer hier niemand rechnet, und habe dann extra abgebremst, weil sonst wäre es auch zur... Sonst hätte ich, wäre ich gegen das Auto gefahren.
Also ich hatte dieselbe Situation da oben beim Kofferraum Kreisel auch schon. Ja.
Also Auto sprich, oder auf Fahrrad? Sprich, nee, gerade mit dem Fahrrad, Vorsicht, besser als
nach. Und da bin ich nämlich gefahren und dann kam nämlich auch von reingebogen, kam dann das Auto und ich hatte voll Stoff. Ich hab, von links kam keiner und da ging es auch schön geradeaus und dann fährt er von rechts. Ich gucke ihn noch so an. Hm. Ja, voll in die Eisen gegangen, war aber schon im Kreisel drin. Alter. Dann bin ich links an dem Poller vorbeigefahren, weil ich nicht mehr bremse. Hätte ich gebremst, dann hätte ich einen Abgang gemacht. Links an dem Poller vorbeigefahren, weil da zum Glück von vorne keiner kam. Dann bin ich gerade noch wieder rechts auf die Straße gekommen. Und jetzt hat es nämlich auch nicht nur einen Blechschaden, sondern auch einen Schaden bei mir gegeben. Mhm. Das war sehr glücklich.
Boah, ja, also.
Fährst du mit Helm?
Ja, Rennrad ohne Helm, also fährt, bitte. Das hat die Tour de France. Die hat das ja damals gemacht ohne Helm.
Also finde ich lustig.
Die da runter, ja,
finde ich
auch nur einmal lustig.
Ja. Das schneidet nur, nein, Spaß.
Aber also nein, wirklich, was die da gemacht haben, das braucht man nicht. Also das ist unnötiges Risiko.
Jeder wie er will, würde ich sagen. Ja. Natürlich ist es doof, wenn du voll bist wie in der Tour de France, deswegen bin ich dafür, dass die da schon einen Helm tragen, das finde ich auch richtig. Ja. Aber ja.
Ja, an sich.
Also tut mir leid, Ole, aber wer sagt Helm beim Radfahren ist wirklich, also beim schnellen Radfahren ist wirklich eine Sache.
Was ist ein schnelles Radfahren? Fahre ich schon schnell Rad? Ja. Wenn ich hier hinfahre, muss ich auch einen Helm aufsetzen?
Bis 30. Ja. Nee, die Sache ist, du musst keinen Helm aufsetzen, aber ich würde, weil wir öffentlich sprechen, würde ich schon sagen, setzt einen Helm auf. Wirklich, setzt einen Helm auf. Wirklich, macht das einfach.
Ja. Also, ich enthalte mich da.
So, das ist doch ein runder Abschluss. Ja. Ist doch ein runder Abschluss, ja. Kommen wir zur Review des Bieres, würde ich sagen, und ich fange gerne mal an. Also, wie gerade schon angedeutet, dieses Tannenzäpfel hat einfach so eine herrliche Optik. Erstmal eine braune Flasche, etwas anders gestaltet als die meisten Biere. Und in einer mit grün, gold, roten Aufklebern versehen. Man sieht hier in roter Schrift auf grünem Hintergrund, wie so ein Weihnachtsbaum, das Rothaus Pilz. Da hängen Tannenzäpfel herunter. Hier ist eine nette junge Dame, die zwei Bierchen in der Hand hält. Ist das ein Dirndl? Ich glaube.
Ist das badische Tracht?
Schon eine Tracht auf jeden Fall. Und die ganze Kuppe, der Hals der Flasche ist noch in goldenem Staniol eingewickelt. Also wirklich optisch. Eine 1, wirklich. Eine ganz große 1. Geschmacklich würde ich erstmal gern eure Meinung hören.
Ja, also ich finde, geschmacklich macht das schon. Also bei dem Design gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, das Problem ist, dass dieses Design halt so viel Lust auf das Bier macht. Und das stand ja wirklich hier da oben. Wir nehmen ja einen Wohnwagen auf in dieser schönen, wie heißt sowas?
Vitrine.
So eine Ecke in der Vitrine. Und das hat uns über einen Monat angelächelt, immer wenn wir hier aufgenommen haben. Die ganze Weihnachtszeit haben wir ja recht viel aufgenommen in unserer Sonderfolge und so. Und das hat uns angelächelt und ich habe mich da so drauf gefreut, das mal zu trinken und ich finde es jetzt echt nicht so lecker. Muss ich ganz klar sagen. Vielleicht ist es die hohe Erwartung, die nicht erfüllt worden ist, aber es ist halt doch schon recht herb, finde ich. Hat auch 5,1%. Aber ja.
Ja, Jonas. Du schnallst schon.
Ja, ich habe vor kurzem mitbekommen, mein Onkel war nämlich da. Da haben wir nämlich auch Bier nicht getestet, aber haben ja auch Bier gehabt. Und der meinte, Krombacher, da war Krombacher gegen Prinkhoffs, war da die Sache.
Okay.
Und er meinte, Krombacher trinkt er wohl gerne, aber je mehr Krombacher davon trinkt, desto schlechter schmeckt ihm das. Und er meinte, dass bei Krombacher dieses weiche Eifelwasser aus diesem Schiefergestein, dass das dafür sorgt, dass, weil das Wasser, das ist ja zusammengebraut mit verschiedenen, mit Hopfen, ja, und sowas. Und dass der Hopfen dann eher auf der Zunge bleibt und auch dieser bittere Geschmack. Und dass das Wasser dann schneller, also dass das weiches Wasser das herbe und intensiver macht, den Geschmack.
Okay.
Und hier ist auch weiches Brauwasser drin.
Okay. Aus 7 Quellen in 1000 Meter Höhe.
Ja. Gut. Ja. Also auch aus dem Berg irgendwo. Mhm. Aber das, vor allem dieses weiche Brauwasser, dass das diesen Geschmack teilweise herbe macht, auch wenn es vielleicht gar nicht so herb wäre. Ja. Vielleicht wäre es mit härterem Wasser, so wie zum Beispiel aus Dortmund-Brinkhoffs, dass es dann nicht so intensiv herb schmecken würde. Obwohl intensiv herb würde ich auch nicht sagen. Es schmeckt aber nicht so mild wie ein bayerisches Bier.
Ja, also ich finde, Ole hat schon recht. Also es wird der Optik nicht gerecht. Allerdings habe ich damit schon ein bisschen gerechnet. Also ich habe meine Erwartungshaltung an den Geschmack schon ein bisschen runtergeschraubt.
Und klassischer deswegen, Pessimist.
Das ist wirklich pessimistisch gedacht. Allerdings wollte ich mir diese Sensation, von der ich schon wusste, dass sie kommt, mir ein bisschen angenehmer machen. Weißt du, wenn ich halt... Das ist natürlich, um vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen, natürlich ein kleiner Vorteil. Wenn du immer runter tief stapelst, freust du dich natürlich umso mehr. Das ist ja auch häufig die Begründung von den Leuten und Menschen, die sagen, ja, boah, ich denk immer, ich habe eine schlechte Arbeit geschrieben, weil dann freue ich mich umso mehr. Und dieses Denken habe ich hier bei diesem Bier tatsächlich auch mal angewendet. Und ich muss sagen, es ist lecker. Es ist ein Bier. So. Wer ein Bier mag, wird auch das Tanzäpfle wohl mögen. Aber es ist jetzt kein Gaumenschmaus. Aber wirklich, von allen Bieren fand ich das bisher das Allerschönste. Deswegen, wenn ihr mal Eindruck machen wollt, holt euch mal ein Tanzäpfle für eure Gäste. Ich find's herrlich.
Ja, ist dann vielleicht dann.
Fast so ähnlich wie Budweiser verpackt.
Dann sind die Gäste wahrscheinlich auch so, das ist jetzt was ganz Besonderes, dann ist das so, nein, wenn du das den Gästen so verkaufst, ist ein ganz besonderes Bier, habe ich extra, das kommt auf dem Schwarzwald, Staatsbrauerei sowieso, 7 Quellen, 1000 Meter, dann finden die das auch toll. Also falls ihr Gäste habt, die dann sozusagen, die finden auch das dann auch lecker, allein weil es lecker sein müsste, weil ihr das ja so angepriesen habt, sagen die, das ist super lecker, das Bier, das kaufe ich mir auch mal. Machen sie wahrscheinlich nicht, weil so lecker ist es dann doch nicht. Aber deswegen so ein bisschen Empfehlung, falls ihr Gäste im Haus habt, Party-Empfehlung, überhaupt nicht wahrscheinlich, weil es auch ein paar Mark teurer ist als die Klassiker, die wir hier schon vorgestellt haben.
Max, hast du was über den QR-Code hinten
raus? Ich habe wirklich gefühlt die halbe Folge lang versucht, diesen QR-Code hinten auf der Flasche zu scannen. Allerdings hat es nicht funktioniert. Deswegen konnte ich leider nicht mehr darüber hinausfinden. Ich sehe hier aber, das Bier hat 5,1% und scheint in Deutschlands höchstgelegener Brauerei gebraut worden zu sein. Also wirklich ein Bier der Superlative. Außer vielleicht im Geschmack. Aber was soll's.
Wie machen die das denn mit der Kohlensäure?
Wieso?
Ja, wenn du das bei, dann ist da ja weniger Druck drauf auf der Flasche.
Weil die Luft dünner ist. Oben.
Wenn du, wir nehmen nach Österreich oft, wenn wir kein Hotel buchen, sondern so eine Apartmentwohnung, Aparthotel, irgendwie sowas, nur mit Frühstück, nehmen wir immer ganz viel Colaflaschen, Wasserflaschen mit und sowas. Und wenn du dann von unten, wo die Luft sozusagen stark komprimiert ist, also nach oben mitbringst und es geht dann sozusagen wieder auf normal, dann ballert die Kohlensäure richtig raus. Du musst richtig aufpassen beim Aufmachen.
Ja,
wobei, gerade wenn du Dosen hast. Dosen, die sprudeln dir bis an der Decke gefühlt.
Ja. Also meinst du, dass dann hier...
Das Gegenteil der Fall sein müsste. Also weniger Druck.
Schmeckt es von sich aus dann flauer. Also dass es nicht mehr so, dass man die Kohlensäure nicht mehr so rausschmeckt und dass es flauer dann ist. Also
das ist ja...
Das meine ich nicht.
Also kurz...
Das meine ich glaube nicht. Ich meine den Druck in der Flasche.
Ja, Ole, aber ich glaube das ist zwar die höchstgelegene Brauerei, aber ob die dann wirklich so hoch ist, ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Also ich glaube, im Fertigungsprozess wird das nicht so eine Gefahr sein.
Nein, Gefahr sage ich ja nicht, aber dann müsste da ja auf der Flasche weniger Druck. Also falls ihr Bier haben wollt, dass ihr in den Kofferraum packt, dann mit 1000 Kilometer durch die Republik fahrt, durch ganz viele schlechte Straßen mit Schlaglöchern und das dann aufmachen wollt und das soll euch nicht bis an die Decke spritzen, kauft Tanzäpfle.
Ja, steile These, aber kann vielleicht funktionieren.
Ja.
Na gut, damit würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge, die erste Folge im Jahr 2021 geschafft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. geht optimistisch durch den Alltag, wäre unser Rat. Probiert doch mal das Tanzäpfel. Also ich finde es immer noch geil. Na gut.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche.
Auf 52 weitere Folgen dieses Jahr. Oder ja, 51 natürlich. 51 natürlich. Entschuldigung. Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Ciao.